Insgesamt gesehen verlangt die Erneuerung einer Tech-Republik die Wiederaufnahme einer nationalen Kultur und nationaler Werte, überhaupt einer kollektiven Identität und Zielsetzung, ohne die die Gewinne und Vorteile wissenschaftlicher und technischer Durchbrüche unserer Zeit womöglich nur von den begrenzten Interessen einer abgehobenen Elite zugutekommen. Seit ihrer Gründung waren die Vereinigten Staaten immer eine Tech-Republik, deren Platz in der Welt durch ihre Fähigkeit zu Innovation möglich und behauptet wurde. Doch unser derzeitiger Vorsprung ist nicht in Stein gemeißelt. Es war eine Kultur, die den letzten Weltkrieg gewann, und zwar eine, die sich auf ein gemeinsames Ziel verständigte. Und es wird eine Kultur sein, die den nächsten gewinnt oder verhindert. Der Aufstieg und Fall von Imperien kann schnell vonstatten gehen und ist in der Vergangenheit ohne Vorwarnung verlaufen. Lösen wir unsere Skepsis gegenüber dem amerikanischen Projekt nicht auf, werden wir nicht vorankommen. Wir müssen die jüngste und am weitesten entwickelte Form von KI unserem Willen unterwerfen oder riskieren es, dass unsere Feinde das übernehmen, während wir das Ausmaß und die Beschaffenheit unserer Abteilungen noch scheinbar unendlich untersuchen und debattieren. Das zentrale Argument unseres Buchs lautet: In dieser Zeit der fortgeschrittenen KI, die unseren geopolitischen Widersachern die seit Ende des Zweiten Weltkrieges einmalige Gelegenheit liefert, unsere Position in der Welt herauszufordern, sollten wir zur Tradition der engen Zusammenarbeit zwischen Tech-Industrie und Regierung zurückkehren. Es ist diese Kombination aus Streben nach Innovationen und den Zielen der Nation, die nicht nur den Fortbestand unseres Wohlstands sichert, sondern auch die Legitimität des demokratischen Projekts als solches. Kapitel 2: Funken von Intelligenz. Im Jahr 1942 wurde J. Robert Oppenheimer, Sohn einer Malerin und eines Textilimporteurs, zum Leiter von Project Y ernannt, dem militärischen Arm des Manhattan-Projekts, um Kernwaffen zu entwickeln. Oppenheimer und seine Kolleginnen und Kollegen forschten in einem abgelegenen Labor in New Mexico im Geheimen an neuen Methoden zur Nutzung von Uran und schlussendlich an der Wirkungsweise und dem Bau von Atombomben. Er sollte zu einer Berühmtheit werden, zu einem Symbol nicht nur für die rohe Kraft des amerikanischen Jahrhunderts und der Modernität selbst, sondern auch für das Potenzial und die Risiken und nicht zuletzt für die Gefahren bei der Vermischung von wissenschaftlichen und nationalen Zielen. Für Oppenheimer war die Atomwaffe bloß ein Gerät. So wurde er zumindest in der Zeitschrift Life im Oktober 1949 zitiert. Das Objekt und die Manifestation eines grundsätzlicheren Bemühens um die Grundlagenforschung und eines fundamentaleren Interesses an ihr. Neben der zu Kriegszeiten erfolgten Konzentration auf Ergebnisse und Ressourcen war es die Verpflichtung auf freie akademische Forschung, die zur folgenreichsten Waffe der Epoche führte. Zu einer, die die Beziehungen zwischen Nationalstaaten für wenigstens ein halbes Jahrhundert strukturierte. In der Highschool entdeckte der 1904 in New York geborene Oppenheimer sein besonderes Interesse an Chemie, die, wie er sich später erinnerte, mitten in den Dingen anfängt und deren Auswirkungen in der Welt für den Jungen deutlich zu erkennen waren, im Gegensatz zu der weniger zugänglichen Physik. Die technische Neigung, etwas zu bauen, das unersättliche Bedürfnis, Dinge einfach zum Laufen zu bringen, zog sich durch Oppenheimers gesamtes Leben. Zuerst war da die Aufgabe, etwas zu entwickeln und zu bauen. Debatten darüber, was mit dieser Entdeckung gemacht werden sollte, konnten später folgen. Er war pragmatisch und neigte zum Anpacken und Forschen. Wenn man etwas erkennt, das technisch gesehen hübsch ist, dann macht man weiter und setzt es um, erklärte er einmal einem Regierungsausschuss. Oppenheimers Einstellung zu seiner eigenen Rolle bei der Erschaffung der zerstörerischsten Waffe seiner Zeit sollte sich nach den Abwürfen über Hiroshima und Nagasaki verändern. Bei einer Vorlesung 1947 im Massachusetts Institute of Technology erklärte er: Die an der Entwicklung der Bombe beteiligten Physiker haben erfahren, was Sünde ist, und dieses Wissen wird sie nie mehr ganz verlassen. Dass man sich bemühte, die innere Funktionsweise der grundlegendsten Komponenten des Universums, von Materie und Energie, zu verstehen, hatte für viele unschuldig gewirkt. Doch die ethische Komplexität und die Auswirkungen des wissenschaftlichen Fortschritts dieser Zeit sollten sich noch Jahre und Jahrzehnte nach Kriegsende offenbaren.